Herzlich willkommen zurück beim Musiktexte-Podcast. Mein Name ist Hannah Fink, ich bin Musiktheoretikerin, Musikwissenschaftlerin und Kulturmanagerin. Ich arbeite in Köln und im Ruhrgebiet und mit mir am Mikrofon sitzt hier wieder
Karl Ludwig, ich bin Musikwissenschaftler und Radioautor in Köln und eigentlich wäre auch Hannah Otto hier Teil der Runde und das ist sie auch immer noch. Sie ist aber aus persönlichen Gründen immer noch abwesend gerade. Muss sich ein bisschen Zeit für sich nehmen und das wird sich aber auch bald ändern und wir sind wieder zu dritt.
Letzte Folge ist Florian Keune eingesprungen und hat mit uns über Volksmusik gesprochen, beziehungsweise über, ja, ich weiß nicht, das war ja dein Thema, Karl, über volksmusikalische Einflüsse, aber auch über die Grenzen, die so Genrebeschreibungen eigentlich aufzeigen.
Ja.
Und die Frage, ob neue Musik es schafft, über diese Grenzen zu kommen oder nicht, oder auch Hörerinnen, wie ich zum Beispiel. Heute nutzen wir die Gelegenheit für ein kleines Winterspecial. Wir haben beide jeweils ein ganz kleines Thema vorbereitet, eine kurze Musik vorbereitet, über die wir sprechen. Dazwischen und davor und danach wollen wir so ein bisschen reflektieren, wie jetzt überhaupt das letzte Jahr lief, weil wir jetzt mit dieser Folge ein Jahr voll haben. Wir haben ein ganzes Jahr lang jeden Monat eine Musiktexte-Podcast-Folge online gebracht. Karl, was ist dir denn von diesem ersten Jahr Podcast im Kopf geblieben?
Also ich fand es erstmal total schön, mit euch zu diskutieren über diese ja doch auch sehr verschiedenen Themen, die wir uns da ausgesucht haben. Und man merkt auf jeden Fall, dass wir uns auch zunehmend finden und irgendwie die Themen, die uns interessieren und so ein Aufbau der Folge sich entwickelt. Ich fand es gerade schön, aber dass so über die Folgen hinweg sich immer mal wieder Themen herauskristallisiert haben, die so mitlaufen und als subkutane Fragen eigentlich uns beschäftigen. Das mag mein Steckenpferd mit der Melodie sein und irgendwie so eine gewisse, die Frage danach, ob die neue Musik immer noch so garstig und wieder borstig sein muss oder nicht eigentlich anders sein will. Und das hat sich in verschiedenen Folgen und Themen bei mir auch, glaube ich, niedergeschlagen. Und es gab andere Themen, die immer mal wieder so durchgeschlagen sind. Das finde ich dann schön, wenn man miteinander wirklich über längere Zeiten auch verschiedene Themen betrachtet, wie dann doch ja so größere Fragen im Hintergrund auftauchen.
Ich glaube, der Gewinn für mich war auf jeden Fall, das hoffe ich, dass mir das so geht wie den Hörern und Hörerinnen, dass ich ein paar Musiken gehört habe, auf die ich von alleine wirklich nicht gekommen wäre. Und dass ich natürlich auch auf neue Gedanken gekommen wäre. Also diese ganze Sache, die Hannah vorgestellt hat mit dem Glitch-Feminismus, das fand ich super spannend. Und ich glaube auch, dass das weiterhin ziemlich relevant ist mit dieser ganzen KI-Diskussion, weil das eben so eine künstlerische Perspektive ist. Und das wäre jetzt sowas, da bin ich total dankbar, dass wir zu dritt sind und auch so unterschiedliche Meinungen haben oder unterschiedliche auch Interessensgebiete. Ich fand auch es total spannend, die Folge zur Gletschermusik zu machen, weil da waren irgendwie hast du sehr viel Musik reingepackt, auch so querbeet durch die Jahrhunderte. Und wir haben im Grunde ja aber auch drüber geredet, ja, wie man auch so umgeht mit so politischen Motivationen von Musik. Das ist, glaube ich, auch so ein Teil, den wir immer wieder besprochen haben, so ein Gedanke. Ne? Das kam auch vor bei dieser Folge über Manos Tsangaris und Hannes Seidel. Wer performt hier eigentlich für wen? Also wie geht man um?
Ja, das geht mir eigentlich auch so, dass ich bei all diesen Folgen gerne eigentlich noch eine machen würde zu dem Thema, weil die Gedanken so mitlaufen und so viele Dinge auch nur angeschnitten werden können und genau, eigentlich hatte ich immer das Gefühl, da ist noch total viel mehr und ich hoffe natürlich, das geht den Hörerinnen und Hörern genauso, dass eigentlich erst das auch so ein Anfang ist für Themen und für Musiken, die man entdecken möchte und dann vielleicht auch eigenständig weiterschaut.
Grundsätzlich bekommen wir Feedback, wir wünschen uns noch viel mehr. Das heißt, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann unterstützt uns gerne, indem ihr irgendwo, wo ihr das hört, auf irgendeinen komischen Stern drückt oder was man auch immer drückt, damit man sagt, das gefällt mir. Abonnieren hilft natürlich auch. Aber tatsächlich freuen wir uns über inhaltliches Feedback. Deswegen scheut euch nicht, uns eine Sprachnachricht zu schicken oder eine E-Mail oder was auch immer euch einfällt. Sollen wir vielleicht noch mal so ganz ehrlich sein, was wir für Learnings hatten?
Ja, fang an.
Okay, also wir haben natürlich uns auch innerhalb der Redaktion Feedback eingeholt und bei unseren neuen Autoren und Autorinnen, die für Musiktexte online schreiben, also die Zeitschrift, zu der wir ja auch gehören. Und da kam so ein bisschen die Frage auf, inwiefern denn so eine Experten- oder Expertinnenmeinung Platz findet in diesem Podcast. Weil wir natürlich von unserer Perspektive aus sprechen. Wir nehmen immer wahlweise ein Thema und immer ein Host sozusagen nimmt sich eines Themas an und die anderen reagieren. Und dennoch fand ich das eine ganz charmante Idee, zu sagen, einmal im Podcast ganz eine Stelle geben, wo jemand Externes außer uns drei nochmal so sehr fokussiert und dicht einmal Info gibt zu dem Thema, worüber man redet. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das das Ganze noch ein bisschen runder macht.
Ja, da sind wir gerade auch formatmäßig an Überlegungen wälzen, wie wir das noch weiterentwickeln können. Und das muss ich auch sagen, ist auf jeden Fall bei mir ein Learning, dass schon einiges dazu gehört in diesem Podcast-Format, wo man sehr frei spricht und es manchmal auch plätschert, trotzdem auch als Host die Aufmerksamkeit zu behalten und irgendwie ja wachsam zu sein, wo gerade was passiert und was zu vertiefen ist. Und das erfordert schon auch einiges an Vorbereitung, dass man da die Dinge einmal durchdacht hat. Und das ist also ja gar nicht so banal, sich auf sowas vorzubereiten und ist auf jeden Fall was, wo ich viel lerne, wie man auf alle Eventualitäten dann auch so vorbereitet ist, dass man da das Ruder in der Hand behält. Also ja, das ist nochmal was ganz anderes, als mit so einem ausgeschriebenen Manuskript im Studio zu sitzen und das runterzureden, runterzulesen, sondern ja, diese Gesprächsführung braucht ganz schön viel Wachsamkeit.
Ich freue mich jetzt vor allem auf die Themen im nächsten Jahr, Karl, weil wir haben natürlich schon ein paar Sachen in der Pipeline und haben die auch schon länger vorbereitet, zum Beispiel das Thema Horror. Das ist eigentlich seit Folge 1 oder Folge 0 fast, könnte man sagen, auf unserem Podcast-Plan.
Und auch so ein Thema, was sich so eingeflochten hat und von selber eigentlich kam fast. Ne? Warum klingt neue Musik eigentlich so oft wie Horror oder wie ist diese Verbindung, die von außen viel so wahrgenommen wird, eigentlich zu erklären? Wo eigentlich diese Verbindung zwischen neuer Musik und Horror herkommt. Und das war ein Thema, was bei uns im Gespräch immer mal wieder vorkam, wo wir dann dachten, das müssten wir mal thematisieren.
Ja, und das ist gar nicht so leicht. Deswegen, ich bin gespannt, was in der nächsten Folge passiert und rauskommt.
Ich werde mein Thema für nächstes Jahr noch nicht nennen, glaube ich. Aber es gibt hier schon witzigerweise zu unserer Winterfolge ein kleines Osterei, ein Easter Egg, wo man
könnte man drauf kommen?
Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber es ist schon mal was dann vielleicht wieder aufgegriffen wird.
Okay. Hanna arbeitet auch schon länger an einem Metal-Thema. Kommen natürlich noch viel mehr Themen. Die stehen hier auch alle vor uns, aber wir verraten jetzt erstmal nicht so viel.
Das war schon, viel zu viel, ja.
War schon viel zu viel. Wenn ihr Wünsche habt, dann, ja, wir haben ja nicht gesagt, wann was kommt, außer dass Horror im Januar kommt. Ja, genau, aber ja, wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr die natürlich auch gerne nennen. Und da würde ich auch direkt die Gelegenheit nutzen, einmal kundzutun, dass wir ab Januar mit und in unserem Podcast auch neue Werbemöglichkeiten anbieten wollen. Wir bieten verschiedene Formate an, wie man eigene Inhalte in unserem Podcast platzieren kann und wie wir aber auch teilweise darauf reagieren. Möglich sind zum Beispiel Einsprecher. Entweder schickt ihr uns was oder wir sprechen was ein als Hosts. 30 bis 60 Sekunden könnt ihr einen Konzerthinweis machen, eine Vorankündigung. Ihr könnt sagen, was euch wichtig ist und der Welt mitteilen. Wir bieten auch an, dass man eine ganze Folge sponsert.
Allerdings nicht als inhaltliche Vorgabe, über was wir sprechen, sondern das wäre dann sozusagen eine Sponsor-Partnership für einen Konzerthinweis, den wir am Ende dieser Folge platzieren würden, beziehungsweise am Anfang und am Ende inhaltlich auch in Interviews oder Gesprächen oder kleinen, vielleicht sogar Werkbetrachtungen von einigen Minuten bis 10 Minuten, je nachdem, dass man dort eben auf Veranstaltungen hinweisen kann, auf die wir auch inhaltlich ein bisschen eingehen.
Genau. Und wenn ihr Interesse habt, ab Januar findet ihr alle Informationen auf unserer Webseite musiktexte.online unter dem Reiter Podcast. Was nimmst du denn aus 2025 so mit als Tendenzen musikalischer Natur, vielleicht auch gesellschaftspolitisch musikalischer Natur, die dir so im Kopf geblieben sind?
Ja, keine kleine Frage, Hanna. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich da fundiert drauf antworten kann. Ich habe irgendwie derzeit nicht das Gefühl, ich habe so einen Überblick über alles, was abgeht, aber ich kann vielleicht so viel sagen, dass ich auf jeden Fall das Gefühl habe, dass diese ganze Genre-Diskussion eine Rolle spielen wird. Also in Darmstadt war gerade in der jungen Generation starker Fokus auf Popmusik zu sehen. Und ich denke, das wird auch weiterhin irgendwie so ein Generationenthema sein. Ja, dass diese Frage gestellt wird, was ist eigentlich neue Musik und worin grenzt sie sich ab und will sie sich abgrenzen oder sollte sie sich abgrenzen, kann sie sich abgrenzen? Das sind, glaube ich, Fragen, die ja für mich persönlich auf jeden Fall wichtig waren, aber die ich auch an vielen Stellen gesehen habe, dass das die Menschen gerade bewegt, auch vor dem Hintergrund dieser politischen Fragen eigentlich von, ja, sozusagen neuer Musik als demokratischer Kunst, die für eine Gesellschaft sprechen möchte und sich dann die Frage stellt, in welcher Weise kann man eigentlich für eine große Gesellschaft in der Breite sprechen und eben so Exklusivitätsdiskussionen sind sehr groß und werden, glaube ich, weiterhin groß bleiben. Das heißt, ja, grundsätzlich könnte man sagen, es ist auch eine kleine Krisenzeit der neuen Musik, wo es um Selbstdefinitionen geht, die nicht mehr so klar gezogen werden können und wo auch die eigene Selbstbestimmung und Definition ins Wanken gerät, was ja auch gut ist, womit man sich auch schmückt und wofür die neue Musik auch immer einsteht, dass Definitionen flüssig bleiben. Und das sind aber gerade keine einfachen Diskussionen, die sich auch in der Förderlandschaft niederschlagen werden oder erkennbar sein werden, wie so dieser lange Zeit sehr gehegte und gepflegte Bezirk der neuen Musik in Zukunft weiterleben wird.
Wenn ich an diese Frage nachdenke, was ich so aus 2025 mitnehme, dann, da ich jetzt nicht deine Antwort geben kann, nehme ich jetzt vielleicht eine Perspektive, die eher auf die so kompositorische Entwicklung guckt, mit meinem begrenzten Horizont natürlich. Und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass so diese mechanischen oder elektronischen Metaperspektiven auf Musik wichtig werden. In Instrumentalmusik, sage ich das jetzt mal so. Also alle reden natürlich auch über KI und jetzt auch nicht erst seit gestern. Und da gibt es auch tolle Perspektiven und manchmal ist man aber auch genervt und will dann nicht wieder was davon hören. Aber es ist so allen klar jetzt geworden dieses Jahr, okay, wir kommen da jetzt nicht mehr drum rum. Was ich aber spannend fand, waren so Sachen wie so Machine Learning übertragen in Orchesterstücke zum Beispiel, also oder diese permanente Wiederholung. Also das, was wir im Grunde vor 100 Jahren hatten, so Selbstspielklaviere, juhu, kommt jetzt wieder nur anders. Und das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Entwicklung, wo man sich einfach fragen kann, wie neu ist das und warum brauchst du das jetzt? Ist das jetzt was anderes als die Sample-Tendenz, die wir vor ein paar Jahren hatten und so weiter? Also das finde ich auch ganz spannend, weil ich selber persönlich auf jeden Fall eher so einen instrumentalen Blick auf die Dinge habe und nicht von der Elektronik komme. Und jetzt die ganze Zeit drauf stoße. Und da bin ich gespannt auf, wie es nächstes Jahr weitergeht.
Ja, spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle, auch durch also mit dieser popmusikalischen Tendenz, die ich so beobachtet habe, ist das, glaube ich, auch immer ein Teil von. Also eigentlich, ja, auch diese Frage vielleicht mit KI, wie spielen Klischees und sozusagen der Standard oder der Durchschnitt einer musikalischen Sozialisation oder so, wie spielt das eine Rolle? Und damit wird dann vielleicht auch ironisch gebrochen, dann wiederum gespielt. Und da ist so diese Denkweise vielleicht, wie man das beim mechanischen Klavier vor 100 Jahren hatte, kann man vielleicht jetzt beobachten, wie sich so eine KI-Logik auch in musikalisches Denken überträgt.
Ja, wir sind gespannt. Gucken wir mal, was wir in einem Jahr zu reden haben.
Auf jeden Fall.
Sollen wir vielleicht zwei Kurzthemen machen, Karl?
Ja, zwei kleine Weihnachtsschmankerl.
Auf jeden Fall, ich habe mitgebracht, eigentlich ist es kein kleines Thema. Ich gebe aber so einen ganz kleinen Hinweis. Transkulturelle Ensembles. Weil ich habe mich in letzter Zeit viel mit Komprovisation beschäftigt und in dem Zuge auch mit Transkulturalität und Multi- und Interkulturalität und verschiedenen Konzepten, wie Menschen versuchen, in einer multikomplexen, dimensionalen Gesellschaft miteinander umzugehen und Wörter für das zu finden, wie sie sich meinen, formieren zu müssen. Und in dem Zuge habe ich mich mit transkulturellen Ensembles beschäftigt. Da zählen zum Beispiel sich selber, also es ist jetzt nicht von mir diese Zuordnung, sondern die zählen sich selber dazu, das Trickster Orchestra oder auch das British Kammer Orchester oder auch das Asambura Ensemble. Die sagen alle, dass sie sich im transkulturellen, beziehungsweise Trickster sagt, im transtraditionellen Raum bewegen. Und da steht immer so ein bisschen die Frage im Raum, macht es einen Unterschied, wenn eine musikalische Position mit einer bestimmten Kultur belegt oder begründet wird? Das heißt, wenn da Leute zusammensitzen und musizieren und jemand sagt, ich bin aber nicht nur Musiker oder Musikerin, sondern ich stehe für etwas. Oder jemand sitzt da und jemand anderes sagt, du spielst Zither oder Ud, du stehst für etwas und die Person sagt, hä, seit wann? Ich spiele doch nur ein Instrument. Also diese Fragen beschäftigen diese Ensembles. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal ein Stück.
Ja, groovy.
Hast du das British Kammerorchester schon mal gehört, Karl?
Nein, noch nicht. Die sind ja riesengroß.
Ja.
Also ist ja fast schon kein Kammerorchester mehr.
Nee. Also die Musikerinnen und Musiker von diesem, ja, Ensemble bewegen sich eigentlich in einem recht klassischen Orchestersetting, sind auch, haben so eine Bühnenaufstellung, erkennt man auch. Also ja, größeres Kammerorchester, würde ich sagen. Und sie behaupten von sich selber, dass sie der Sound der Gesellschaft sind. Das heißt, sie sind Expertinnen mit ihren verschiedenen Instrumenten aus verschiedensten Regionen der Welt für eben auch verschiedene Musiken. Also aufgezählt tatsächlich in dieser Selbstbeschreibung. Expertin für arabische Musik, persische, europäische Klassik, Jazz, zeitgenössische Musik, osteuropäische Folklore, verschiedene Formen zentralasiatischer und lateinamerikanischer Musik. Und sie spielen auch mit einer ausinstrumentierten Partitur, haben SolistInnen und arbeiten auch mit so, also die spielen auch Beethoven, aber dann eben sozusagen arrangiert für anderes Instrumentarium.
Ach krass.
Oder sie haben auch Werke, die explizit für sie geschrieben wurden, wo dann auch mehrere Leute zusammen komponieren, und dann explizit, genau, das, was wir gerade gehört haben, gehörte zum Beispiel dazu. Das haben drei verschiedene Leute zusammengeschrieben, die aus verschiedenen Musiktraditionen kommen. Und ich fand das jetzt ganz spannend. Ich habe tatsächlich das British Kammerorchester auch noch nicht live gehört. Ich hoffe, ich kann das irgendwann nachholen. Aber es gibt in Deutschland schon länger, jetzt aber mehr im Fokus, sogenannte transkulturelle Ensembles, die, glaube ich, so langsam in das Bewusstsein von so neuen Musikleuten wie mir rutschen. Das ist unter anderem auch der Tatsache geschuldet, dass jetzt zum Beispiel auch Förderpreise für solche Ensembles ausgeschrieben werden. Zum Beispiel auch der WDR Liminal Music Prize. Der wurde, glaube ich, 2024 das erste Mal vergeben. Und ich fand das nach unserer letzten Folge mit der Volksmusik, wo wir auch so ein bisschen diese Thematik gestreift haben, wie offen geht die neue Musikszene jetzt beispielsweise um mit Einflüssen oder mit Ausweitungen, Entgrenzungen der eigenen Bubble, musste ich irgendwie dann daran denken, dass diese Ensembles ja irgendwie auch so zwischen den Stühlen sitzen, sagen sie auch selber immer. Und dann ist mir auch im Gespräch mit diesen, mit den Leiterinnen und Leiterinnen dieser Ensembles auch klar geworden, dass allein die Frage, welchem Genre fühlt ihr euch zugehörig oder welcher Stilrichtung fühlt ihr euch wohl, schon manchmal kolonialistische Tendenzen haben kann. Weil ich sozusagen mit meinem Blick versuche, etwas Musiker und Musikerinnen etwas einzukategorisieren, was sie ja explizit ablehnen.
Aber du hast schon recht. Ich meine, du hast ja geschrieben, was macht es, oder du hast die Frage gestellt am Anfang, was macht es, wenn auch diese Selbstzuschreibung ja da eigentlich im Raume ist, ne? Also man kann hier ja wirklich die Checkliste durchgehen bei diesem Orchester. Man hat irgendwie die Panflöte, man hat die japanische Trommel, man hat irgendwie Sitars, man hat Gitarren, man hat Oud, also genau, irgendwie also wirklich eine möglichst große Bandbreite an Kulturen. Und natürlich ist das total die Vielstimmigkeit und der Versuch, eine Vielheit darzustellen. Aber das macht auch jeden Einzelnen dann irgendwie eben als so ein bisschen ein Exemplar davon, der jetzt in die Arche geführt wird oder so, ne? War das so ein bisschen deine Frage auch?
Ja, also das Spannende ist ja, dass da gibt es auch keine Antwort darauf, keine einheitliche, ne? Also die einen sagen, ich habe ein Instrument und ich bin in einer bestimmten Musikkultur ausgebildet und deswegen habe ich auch kein Problem damit, das auch nach außen zu tragen. Und andere Leute machen eben klar, dass sie da vielleicht ausgebildet sind, aber dann zum Beispiel noch Jazz in Deutschland studiert haben und dass das halt nicht mehr so einfach ist, irgendwas auseinander zu dividieren. Und andere Leute wiederum sagen dann, oder Komponistinnen sagen dann, ja, ich finde den Klang spannend und wie kann ich jetzt zum Beispiel einen Klang eines Instrumentes verkomponieren, womit ich nicht groß geworden bin, wofür ich auch keine Expertin bin, wo sehr viel so traditioneller Kleber, vielleicht nennt man das so, dranhängt. Wie geht das? Wie kann ich damit umgehen? Und das ist total, also da öffnet sich eine Welt, die ist super spannend musikalisch. Weil allein die Frage eben, was mache ich mit so einem Instrumentalklang, ja überhaupt nicht einfach zu lösen ist. Also da gibt es dann Ansätze, dass man sagt, das hat zum Beispiel Simin Samavati aus dem Trickster Orchestra gesagt, genau, wenn ich das mache und zum Beispiel irgendwas für persisches Instrumentarium schreibe oder für ein persisches Instrument, dann will ich natürlich, dass bei der Aufführung zum Beispiel auch jemand dabei ist oder zumindest bei den Proben, der dann auch was oder die dann auch was dazu sagen kann. Die muss das dann nicht spielen und damit wieder sozusagen das Token sein für, hey, wir machen auch persische Musik oder haben persische Tendenzen, so ist das gar nicht gemeint, sondern so, wie geht man damit um, wann wer Expertin sein soll oder darf oder möchte. Mhm. Und es ist auch überhaupt nicht mehr leicht zu sagen, das ist die Kultur und die Kultur und die Kultur, sondern was ich vorhin auch sagen wollte, ist, dass, glaube ich, wir in der Diskussion, das mache ich auch deswegen als mein Kurzbeispiel, dass wir in der Diskussion, die jetzt noch mal größer werden wird, glaube ich, im nächsten Jahr, sich zu überlegen, welche Tendenzen haben wir musikalischer Art in unserer Gesellschaft und wie permeabel ist unsere Kulturlandschaft, uns echt überlegen sollten, welche Fragen wir stellen, wenn wir zum Beispiel Interviews führen, wenn wir über diese Musik sprechen. Also ist die erste Frage immer, welches Genre habt ihr und wie seht ihr euch? Oder ist genau diese Frage, sollte eigentlich eher die letzte sein?
Ja.
Weil das im Grunde nur die eigenen Mauern verfestigt. Weil man ja versucht, also weil das Gegenüber einem ja versucht klarzumachen, ja, deine Schubladen kannst du mal überdenken, und man sagt selber aber ja, in welche meiner Schubladen passt du denn jetzt bitte mal?
Ja.
Das ist ja im Grunde auch ein bisschen angerissen, so dieser Diskurs, der um den Begriff der globalen Musik umkreist. Da habe ich, kann ich nur verweisen auf einen tollen Artikel im Musikinformationszentrum von Julio Medieval, Musikwissenschaftler, der einen schönen Beitrag darüber geschrieben hat. Können wir auch verlinken. Genau, das war mein Musikbeispiel. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr zu entdecken, aber in der Kürze soll es das erstmal sein und die Diskussion so ein bisschen aufmachen.
Okay, da werden wir auf jeden Fall noch eine, also da sollten wir auf jeden Fall noch eine Folge drüber machen, finde ich, denn die Komplexitäten auch dieser Diskussionen sind, sind ja tief,
ja,
aber sehr interessant und eben auch vor den Fragen, die ich für das nächste Jahr so ein bisschen in der neuen Musikwelt angedeutet habe, finde ich sehr relevant und wichtig zu stellen, ja. Ja, dann darf ich mal einen kleinen, mein kleines Geschenk rausholen.
Ja, bitte.
Genau, ich habe einfach mal ein Stück Musik mitgebracht von einem Komponisten, der auch bei den Musiktexte Zeitschrift und jetzt in den Musiktexten online immer mal wieder was schreibt und den ich sehr schätze, von Johannes Schöllhorn. Und zwar habe ich mir überlegt, was will ich mitbringen, und irgendwie ist es für die meisten, die das hören, oder für viele vielleicht, zumindest für mich, ist jetzt ja schon Advents- und Weihnachtszeit. Und irgendwie ist das immer ja auch laut und bunt und stressig. Und für mich ist es schon auch wichtig bei der Musik, dass dort irgendwie ein Gegenpol da ist. Oder gerade im Advent und Weihnachten hört man natürlich viel Musik und vor allem auch Chormusik. Und deswegen ist das hier auch ein Chorstück, nicht nur für Chor, aber auch. Und hat irgendwie so ein, ja, für mich einfach eine Stimmung, vielleicht können wir darüber auch kurz quatschen, wie du das hörst, die ich so gerade im Ohr hatte. Und deswegen habe ich das Stück hier mitgebracht und spiele es jetzt einfach mal an. Also genau, ich werde den Anfang spielen und dann aber so etwa 10 Minuten vorspulen, weil es ein sehr langsames Stück, wie viele von Johannes Schöllhorns Stücken. Und dann, genau, springe ich in eine nächste interessante Abschnitt dieses Werks sozusagen. Ja,
Wow.
vielleicht so weit mal für ein etwas ausführlicheres Klangbeispiel. Ich habe das ausgewählt. Ich dachte auch erst, ja, es ist einfach eine Klangwelt, die mir persönlich gerade sehr nahe ist. Und ich fand erstmal schön, dass in diesem Stück die Stille so eine Rolle spielt. Das hat für mich in dieser Situation einfach passt für mich. Und vielleicht, genau, sehnt man sich auch gerade jetzt danach oder so, dass man diese Pausen einfach mal aushalten muss. Und dann hat es, finde ich, so eine ganz spannende Spannung zwischen diesem Glitzernden, was ja da drin ist, und irgendwie aber auch was Bedrohlichem oder so einer, ja, für mich eine Anspannung und ich glaube auch eine Klage oder irgendwie ein gewisses ungläubiges Staunen, was dahinter steht, was ich ganz gut auf die Situation gerade übertragen kann. Man kann ja wirklich nur staunen, welche Dinge alle so passieren in der Welt. Und diese Spreizung hier ist auch ein Stück, was von sehr hohen Tönen immer tiefer absinkt. Und es hat ja also einen großen Ambitus, der das alles irgendwie auch ein bisschen auffängt oder in einem Sinne festhalten kann für mich. Und ich habe das einfach mitgebracht, weil das ein Stück ist, was, finde ich, in diese Zeit gerade gut reinpasst für mich.
Kann ich gut verstehen. Ist ja auch eigentlich gerade Passionszeit.
Ja, genau.
Also ich finde das Stück so im positivsten Sinne einfach. Also es ist ja, wie wir wissen, das Schwerste, Musik zu schreiben, die einfach ist und dabei nicht banal, wie du beschrieben hast eigentlich, ne? Es taucht sehr viel drin auf, aber es ist dabei nicht so aufgeregt. Sondern sehr, es guckt sich so alles an und lässt auch irgendwie so alles zu. Also es ist, finde ich, ein tolles Stück. Ein besseres Geschenk hättest du nicht machen können.
Genau, um das noch
Ja.
aufzulösen, also das Stück heißt Specchio, italienisch für Spiegel. Und wenn man das also dann auch über die Dauer hört, das sind fast 30 Minuten, glaube ich, dann glitzert es plötzlich an ganz verschiedenen Stellen und eben auch im eigenen Ohr fängt es dann so an zu klingeln. Und dafür braucht es auch die Zeit. Also er schreibt es ein Stück in Zeitlupe. Und ja, vielleicht ist es so diese Entschleunigung, die mich da dahin geführt hat gerade, ja.
Guck mal, ein richtig tolles Beispiel. Jetzt müssen wir nur noch die Schlusskurve kriegen.
Ja, aber mit der Entschleunigung sind wir ja eigentlich schon bei den schönen Festtags- und Ferienwünschen, würde ich behaupten.
Ja, fast.
Fast.
Ich würde fast sagen, vielleicht können wir noch einmal einen kleinen Seitenblick in Richtung neue Musiktexte online werfen.
Ja.
Wir sind ja eng verbunden. Und auch bei Musiktexte Online gibt es Neuigkeit, denn es geht weiter wie gehabt. Das ist die große Neuigkeit. Am Anfang wurden wir gefragt, auch sogar im Radio, kann man vielleicht noch mal rauskramen, wie es denn dann weitergeht, wenn die Förderung der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung aufhört. Und es geht weiter wie gehabt. Wir kommen monatlich raus, wir sind kostenlos. Wir werden natürlich ein bisschen mehr um Spenden werben, was ja auch klar ist, weil, wie gesagt, ohne Förderung im Hintergrund sind wir auf dem freien Markt und werben um Leser und Leserinnen. Wir suchen weiterhin neue Autorinnen und Autoren, jung und alt, die Lust haben, unseren Horizont mit ihren Beiträgen zu erweitern.
Und auch können anbieten, dass wir gerne auch jungen AutorInnen ein ausführliches Redigat und irgendwie Begleitung bei ihren Texten mitgeben können.
Die nächste gute Nachricht ist, dass wir bald auf Musikon online sind. Also das sind jetzt zwei getrennte Worte. Musikon heißt das Teil und online ist es.
Und zwar online nicht nur einfach im Web, sondern in allen Bibliotheksverzeichnissen, an die so handelsübliche Bibliotheken angeschlossen sind. Das heißt, man kann es also in den Katalogen finden und es ist verschlagwortet und verzeichnet wissenschaftlich für die Recherche und für die Nachwelt und so weiter.
Das betrifft nicht nur die neuen Texte von Musiktexte online. Jetzt im Dezember haben wir unsere 15. Ausgabe schon. Das betrifft vor allem das Musiktexte-Archiv, also die Hefte, die 178 Ausgaben Printzeitschrift, die dort eben auch verfügbar gemacht werden. Kostenlos natürlich, der Reihe nach und nach. Wir sitzen dran und danken an der Stelle nochmal ganz herzlich auch der Gisela Gronemeyer Stiftung,
ja,
die das Ganze nämlich durch ihre Förderung ermöglicht hat. Wie ihr euch denken könnt, ist es eine ordentliche Arbeit, alle Autoren, Autorinnen um ihre Rechte zu bemühen. Was wir aber natürlich machen, ohne geht's nicht. Und dann kann man eigentlich nur noch sagen, helft uns dabei zu bleiben, wenn ihr, indem ihr uns unterstützt mit einer kleinen Spende, mit einem kleinen aufmunternden oder konstruktiven Feedback. Wir haben mittlerweile auch bei uns im Förderverein oder dem sogenannten Trägerverein Musiktexte die Option, dass man Fördermitglied werden kann. Ja, und ich würde sagen, alle Infos findet ihr wie immer online auf musiktexte.online. Wir haben einen Newsletter, da könnt ihr euch eintragen. Da kriegt ihr alle Infos monatlich, immer in der Monatsmitte.
Bleibt uns gewogen und treu.
Genau, und dann freuen wir uns, wenn wir im nächsten Jahr wieder zu dritt hier, wie gewohnt, an Giselas Küchentisch sitzen.
Mit Horror. Macht euch gefasst.
Macht euch gefasst auf den Horror mit tollen Gästen.
Genau. Frohe Weihnachten.
Alle, die kein Weihnachten feiern, frohe freie Tage. Hoffentlich.
Genau, einen guten Jahreswechsel und guten Start ins neue Jahr.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.